Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Pfarrei Heilig Dreifaltigkeit in Amberg. Mein Name ist Christine Schwarz. Ich bin seit über 30 Jahren im Pfarrgemeinderat Paulsdorf, der sich jetzt Benefiziumsrat nennt, und seit 5 Jahren zusätzlich auch im Pfarrgemeinderat Heilig Dreifaltigkeit. Von daher kenne ich unseren heutigen Interviewpartner schon sehr lange auch persönlich. Er ist ein Mensch, der die Pfarrei viele Jahre geprägt hat und jetzt in seinem Ruhestand ist, der alles andere als ruhig ist. Mit seinen 85 Jahren steht er noch voll im Leben, ist bei den kirchlichen Themen immer auf den aktuellsten Stand und begeistert mit seinen kurzen und knackigen Predigten noch jung und alt. Spätestens jetzt wissen Sie alle, von wem ich rede. Es ist unser ehemaliger Pfarrer Bruno Todt. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es freut mich sehr, dass es endlich mit einem Termin geklappt hat. Wie wir alle wissen, ist es nicht leicht, mit einem Rentner einen Termin zu finden. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Sie waren von 1995 bis 2009, also 14 Jahre lang, Priester in der Pfarrei Heilig Dreifaltigkeit. Über diese Zeit wollen wir gleich sprechen. Aber zuvor wollen wir noch ein paar Stationen Ihres Lebens betrachten. Sie wurden am 21.02.1938 in Walderbach im Landkreis Cham geboren, besuchten dort die Volksschule und wurden Ministrant. Was hat Sie damals bewegt, dass Sie Ministrant wurden? Gab es dazu einen bestimmten Grund?
Walderbach ist eine Pfarrgemeinde mit ca. 2000 Einwohnern. Es gehört dazu Reichenbach mit dem bekannten Kloster Reichenbach, in dem früher Benediktiner, heute die Barmherzigen Brüder, eine Lebenshilfe betreiben, und Kirchenrohrbach. Mein Elternhaus liegt neben der Schule und im Lehrerwohnhaus. In diesem Lehrerwohnhaus ist übrigens der Erneuerer der Kirchenmusik, der Gründer des Allgemeinen Cäcilienvereins, Franz Witt, geboren und aufgewachsen. Und etwa 300 Meter war ich von der Pfarrkirche entfernt. Also kein großer Weg, um in die Kirche zu kommen. Entscheidend aber war, dass ich Ministrant wurde. Mein älterer Bruder Karl war Ministrant. Und als er aufhörte, wurde ich auch Ministrant, ein Jahr später sogar mein jüngerer Bruder Hans.
In Burghausen machten Sie dann Ihr Abitur. Dort wohnten Sie im Kapuzinerinternat. Wie kam es dazu, dass Sie zu den Kapuzinern gingen?
Ich war im letzten Gymnasialjahr in Burghausen. Die Kapuziner hatten dort ihre 3 oberen Kurse zusammengefasst. Ich war vorher aber 8 Jahre im Kapuzinerseminar St. Fidelis in Regensburg und bin dort am alten Gymnasium in die Schule gegangen. Wie ich zu den Kapuzinern kam, war ganz seltsam. Pfarrer Erdmann von Walderbach hat mich begleitet zur Aufnahmeprüfung ans alte Gymnasium. Das war damals noch notwendig. Vorher gingen wir zu Direktor Meindl im bischöflichen Studienseminar Obermünster und wollten uns anmelden, dass er mich dort aufnimmt. Aber Direktor Meindl sagte sofort, wir sind voll, wir können euch leider nicht nehmen. Das war schon ein Schrecken. Wir gingen dann zurück zur Schule zur Aufnahmeprüfung. Und genau da kam der Kapuzinerpater Adelhard, Direktor von St. Fidelis, und wir fragten ihn, ob er mich aufnehmen würde, und er sagte gleich ja. Für mich war das eine gute Fügung. St. Fidelis hatte etwa 60 Schüler, nicht über 300, war auch ein bisschen freier und lockerer als das bischöfliche Studienseminar. Also das war für mich sehr gut, dass ich dort ins Internat kam. So kam ich zu den Kapuzinern.
Das war also eine Fügung sozusagen. Hatten Sie dann auch den Gedanken, zu den Kapuzinern in den Orden zu gehen?
Den hatte ich eben nicht. Im Laufe der Zeit habe ich mich aber mit den Kapuzinern befasst, Franz von Assisi kennengelernt. Wir hatten dann auch mal eine Reise nach Assisi zum heiligen Franz. Und die Kapuziner haben eine Mission in Araucanien in Chile. Da war ich mal irgendwie interessiert, ob ich vielleicht als Missionar nach Chile gehe. Aber dieser Gedanke ist dann schnell wieder verflogen. Als ich nach Burghausen kam zum Abschluss meiner Gymnasialstudien, war mir klar, ich werde nicht Kapuziner, aber ich habe noch Interesse an Philosophie und Theologie.
Und dann hatten Sie Theologie studiert und wurden zum Priester geweiht. Sie wurden am 29.06.66 in Regensburg vom Bischof Dr. Rudolf Graber zum Priester geweiht. Was hatte Sie veranlasst, Priester zu werden? Kam das aus dieser Zeit oder welchen Grund gab es dazu?
Also ich kam aus einem katholischen Elternhaus. Es wurde auf mich überhaupt kein Druck oder Zwang ausgeübt. Es war immer meine freie Entscheidung. Ich war nach dem Abitur, wollte ich nicht gleich ins Priesterseminar in Regensburg eintreten, sondern ging ein Jahr zum freien Studium nach Würzburg. Der Regens des Priesterseminars, Dr. Hoffmann, sagte, nach einem Jahr müsse ich aber kommen. Dann bin ich nach Regensburg, aber nach 2 Jahren und dem Abschluss des Philosophiestudiums ging ich nach Innsbruck zum Theologiestudium und kam dort in ein internationales Studienkolleg namens Canisianum. Da waren Studenten aus allen Erdteilen. Und diese Zeit war für mich sehr interessant natürlich und auch schön. In Innsbruck, da gab es einen freien Tag, da waren wir unterwegs im Winter zum Skifahren, im Sommer in den Bergen. Und diese Menschen, die Studenten aus allen Ländern, das hat mir sehr gut getan. Und auch hier in Innsbruck wurde mir klar, dass ich Theologie studieren und Priester werden will.
Ihr Primitzspruch lautet, ich weiß nämlich, wem ich geglaubt habe. Es ist ein Vers aus dem 2. Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Als Primitzspruch finde ich diesen Vers eher selten gewählt. Wie kamen Sie gerade zu diesem Spruch?
Paulus spielte in der Exegese eine große Rolle. Paulus ist ein wichtiger Missionar und Mann der Kirche, dass die Kirche sich überhaupt ausgebreitet hat, der sogenannte Heidenmissionar. Und Paulus hat diesen Satz gesagt, ich weiß nämlich, wem ich geglaubt habe, nachdem er diese Begegnung vor Damaskus mit dem Auferstandenen hatte. Mhm. Paulus war ein Christenverfolger und durch diese Begegnung mit dem Auferstandenen hat er ist aus dem Saulus der Paulus geworden. Er wurde der große Heidenapostel und Verkünder der frohen Botschaft Jesu. Und er war in dieser Zeit, wo er diesen Satz gesagt hat, im Gefängnis. Und trotzdem sagt er, ich weiß, wem ich geglaubt habe, nämlich meinem Herrn und Meister, dem ich vertrauen kann und der mich zu Gott hinführt.
Das ist ja wirklich ein sehr Schön gewählter Spruch und auch, glaubt auch hier ein Spruch, den Sie wirklich leben. Sie wissen, wem Sie geglaubt haben und wenn Sie, an wen Sie immer noch glauben.
Ja.
Sie können diesen Glauben auch heute noch gut vermitteln. Ihre erste Kaplanstelle war in Parsberg. Danach waren Sie 4 Jahre Kaplan in St. Georg in Amberg. Da hatten Sie ja bereits Ihren ersten Bezug zu Amberg, zu den Amberger Pfarreien. Danach wurden Sie Pfarrer in Selb, in der Pfarrei Herz Jesu. Und anschließend waren Sie 13 Jahre in der Pfarrei St. Josef in Cham. Nach diesen verschiedenen Pfarrstellen kamen Sie 1995 wieder zurück nach Amberg. Dieses Mal in die Pfarrei Heilig Dreifaltigkeit mit dem Kurat Beneficium Paulsdorf. Hatten Sie sich für diese Pfarrei beworben? Wenn ja, wieso gerade nach Dreifaltigkeit?
Ich war 13 Jahre Pfarrer in Cham. Ich hatte eine Hausfrau, die mit mir und dem Kaplan im Pfarrhaus wohnte, Frau Gröger, die aber leider verstorben ist. Dann war ich ein Jahr ohne Hausfrau, habe dort auch niemanden recht gefunden, der uns da geholfen hätte. Und dann wollte ich von Cham weg, wo es mir sehr gut gefallen hat, auch, aber ich wollte dann weg. Und da war Amberg Dreifaltigkeit frei und da habe ich mich beworben und Gott sei Dank habe ich diese Pfarrei auch übertragen bekommen vom Bischof Manfred.
Es war auch für die Pfarrei Dreifaltigkeit eine gute Wahl, dass Sie da waren.
Ja, wenn Sie das sagen, freut mich.
Mit Ihrem Wirken in der Pfarrei Heilig Dreifaltigkeit gab es ja viele Neuerungen, einige auch in der Liturgie. Sie führten unter anderem die Kreuzwegandachten zu Maria Hilfberg ein. Auch der Bittgang wurde durch Sie wieder neu belebt. Diese werden auch jetzt noch jedes Jahr durchgeführt und gehören zum festen Bestandteil des Kirchenjahres. Auch das kleine Dreifaltigkeitskirchel wurde durch Ihre Initiative wieder häufiger genutzt. So fanden etwa die Maiandachten und Werktagsmessen im Sommer wieder dort statt. Auch dies ist bis heute noch so geblieben. Im Jahre 1998 feierte die Pfarrei Heilig Dreifaltigkeit ihr 75-jähriges Pfarreijubiläum. Dazu fanden viele Feierlichkeiten statt. Es gab unter anderem ein Festkonzert der Regensburger Domspatzen, einen Liederabend in der Pfarrkirche und verschiedene Vorträge. Der Höhepunkt des Jubiläumsjahres war der Gottesdienst zum Patrozinium mit Bischof Manfred Müller. Auch zu diesem Jubiläum gab es eine eigene Festschrift, an die ich mich noch gut erinnern kann. Sie war allerdings viel kleiner als die aktuelle, die ich unseren Zuhörern ganz herzlich ans Herz legen kann und sehr empfehlen kann. Was war für Sie der Höhepunkt dieser Festzeit?
Ja, diese Festschrift kann ich auch sehr empfehlen. Das ist ein wunderbares Buch geworden. Übrigens auch den Kirchenführer, den Peter Seidel, großartig gestaltet hat. Der Höhepunkt war doch der Gottesdienst mit Bischof Manfred Müller. Und ich glaube, es war anschließend dann in der Turnhalle der Berufsschule dieser Abend, bei dem Bischof Manfred mit dabei war. Die Turnhalle war voller Menschen, es war ein unglaublich heißer Abend. Und der Festredner war Josef Lang. Lange, glaube ich, Kirchenverwaltung, Pfarrgemeinderat. Und die Festrede, der hat so viel gewusst, die war sehr, sehr lang. Und da war jeder froh, wie er dann endlich aufgehört hat. Josef Lang würde hier für so ein Interview sehr geeignet sein. Der könnte viel erzählen aus der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit, aber ist leider schon verstorben.
Ja, im Jahr 1998 wurde auch mit dem Bau des neuen Pfarrheims begonnen. das am 25. Juli 1999 eingeweiht wurde. Auch für diese Maßnahmen mussten sie viel Energie aufwenden. Es war viel Eigenleistung zu überwinden. Es waren sehr viele Arbeiten und ja, sie wurden auch, glaube ich, als der Priester der Baumaßnahmen genannt. Wie sehr hat sie das Ganze belastet?
Also, das hat mich im Rückblick eigentlich nicht sehr belastet. Wir haben ja eine Kirchenverwaltung, die sehr tüchtig ist. Kirchenpfleger, ein langjähriger, erfahrener Mann, Manfred Baldauf. Die haben da sehr viel Arbeit übernommen. Und zusammen mit dem Architekten Dittmann wurde das Pfarrheim innerhalb einem Jahr, glaube ich, fertiggestellt.
Ja, ein Jahr.
1998 haben wir den Grundstein gelegt. War 1998, genau. Da hatte ich 60. Geburtstag.
Ja, genau.
Das war's. Wir haben den Grundstein gelegt. Und was war noch? Fällt mir jetzt momentan nicht ein, es war noch irgendwas. Ja, also das Pfarrheim, bei der Einweihung hat der damalige Dekan Hans Reudl von St. Georg gesagt, jetzt habt ihr alles, was ihr braucht. Die Pfarrei hat wirklich dieses Pfarrheim gebraucht und auch gebaut mit viel Eigenleistung und viel Spenden. Hinweisen möchte ich und erinnern möchte ich an das große Gemälde von Gerti Ress im Eingang, großartig, wie sie da die Situation der Dreifaltigkeit dargestellt hat.
Das ist, glaube ich, allen bekannt, die zumindest ins Pfarrheim gehen und es wird auf vielen Bildern und immer wieder dargestellt.
Als Logo benutzt, ja.
Auch das, ja, ja, genau. Ja, im Jahre 2006 begann dann die große Kirchenrenovierung. Dazu wurde auch ein eigener Förderverein gegründet. In der Kirche sollte der Altarraum vergrößert und umgestaltet werden. Eine Grundreinigung der Innenmauern, ein Farbanstrich der Wandgemälde sowie die Schaffung eines Beichtzimmers sollte im ersten Bauabschnitt geschehen. Wie war diese Zeit für Sie und wo fanden in dieser Zeit die Gottesdienste statt?
Die Gottesdienste fanden im Saal unter dem Kindergartenhaus Nazareth statt. Das war immer ein gut besuchter Gottesdienst, da ist eine Bühne drin, das Altar aufgestellt worden und die Leute haben da gerne Gottesdienst mitgefeiert. Das hat also geklappt. Eigentlich war die Ursache, dass wir die Kirche innen renoviert haben, die Orgel. Die Orgel, die Elektronik war schon ziemlich kaputt. Die Orgel war voller Staub, da musste etwas getan werden, aber da musste doch erst der Kirchenraum entstaubt und neu gestaltet werden. Drum haben wir jetzt mit der Kirchenrenovierung angefangen, die Orgel ist inzwischen ja auch saniert worden und ganz dringend wird jetzt dann noch das Kirchendach kommen, das in Teilen löcherig ist. Also da haben wir eigentlich verkehrt angefangen, aber es war notwendig wegen der Orgel, damit die noch bespielbar ist. Ja. Und auch da hat die Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat großartig mitgeholfen. Übrigens, wenn gefragt wurde, warum ich nach Dreifaltigkeit gegangen bin, ich wollte kein einsamer Dorfpfarrer werden. Wobei ein Dorfpfarrer auch heute nicht mehr einsam ist. Aber wichtig war, dass in Dreifaltigkeit viele hauptamtliche Mitarbeiter, Seelsorger da sind und vor allem auch viele, viele engagierte sogenannte Laien, die Pfarrei prägen und tragen, gestalten.
Ich glaube, das ist auch heute noch so mit diesen Laien, die aktiv sind. Wie gesagt, ich bin ja auch im Pfarrgemeinderat und es gibt so viele Gruppen und so viele Pfarreien, die irgendwie aktiv sind und sich beteiligen an den Festen, an allen möglichen Aktionen.
Genau.
Und also man kann das wirklich nur lobenswert erwähnen. Ja, bei diesen Baumaßnahmen gab es dann ein ganz besonderes Fest, und zwar am 30.06.2006 von ein sogenanntes Baustellenfest in der Kirche statt. Dieses stand unter dem Motto Baustelle, Kirche betreten, erwünscht. Es waren in der Kirche Bierbänke aufgestellt, es war wirklich eine Feier. Auch ich durfte an dieser Feier teilnehmen. Ich fand, es war eine ganz besondere Atmosphäre in diesen Räumen. Und ich glaube, sowas habe ich auch seit dieser Zeit nicht mehr erlebt. Können Sie sich an diese Zeit, an diese Veranstaltung erinnern?
Das beschreiben Sie genau richtig. Es war eine besondere Atmosphäre in unserer Kirche, die eingerüstet war, wo man von den Außen, von den Mauern gar nichts gesehen hat, auch nicht vom Dach. Und da war Bierbänke aufgestellt, es gab was Gutes zu essen, zu trinken, man wurde bedient wie in einem Gasthaus. Das war die Kirche auf diese Weise zu erleben schon was Besonderes.
Ja. Ich habe das auch sehr positiv in Erinnerung und vielleicht ist das auch ein Weg der Kirche heute mal, die Kirchentüren zu öffnen.
Ja.
Nach der Schaffung der neuen Altarinsel im Jahr 2008 mit dem neuen Ambo, dem Taufstein und dem Altar wurde die Renovierung beendet. Das mit der Orgel hatten Sie ja schon erwähnt. Der Höhepunkt des Abschlusses war die Segnung des Taufsteins und des Ambos sowie vor allem die Konsekration des Altares. Am 7.12.2008 durch Bischof Dr. Gerhard Ludwig Müller. Auch bei dieser Feier durfte ich dabei sein. Für mich waren es sehr ergreifende Momente. Wenn ich mich noch richtig erinnere, war dann auch der Altar entzündet mit einem Feuer und so. Also das waren Erlebnisse, die ich, glaube ich, auch seit dieser Zeit nicht mehr hatte. Wie ging es Ihnen dabei, jetzt wo diese Renovierungen abgeschlossen waren?
Eine Altarweihe oder Weihe des Ambos und Taufstellens gehört ja alles zusammen. Erlebt man ganz selten. Ich glaube, in meinen über 40 Priesterjahren war das die einzige Altarweihe, die ich miterlebte. Da werden an den vier Ecken des Altars Lichter angezündet, der Altar wird gesalbt, es werden die Reliquien eingelegt. Also das ist etwas ganz Großartiges, so eine Altarweihe zu erleben. Im Übrigen finde ich, dass diese Gestaltung, dieses Ensemble, Altar, Ambo, die Osterleuchter und der Taufstein von Friedrich Koller, einem Bildhauer aus Laufen, dass die schon gelungen ist und zu unserer Kirche architektonisch gut passt. Also das war schon etwas Großartiges, diese Altarweihe.
Für mich auch, ich glaube, ein bleibendes Erlebnis. Und wenn Sie als Priester das nur einmal erlebt haben, ja, dann ja, war ich froh, dass ich dabei sein durfte. Ja, jetzt haben wir die Kirche renoviert, die Arbeiten abgeschlossen. Jetzt hätte ich eine Frage. Gibt es ein besonderes Ereignis oder eine besondere Begebenheit, an die Sie sich in Ihrer Zeit in Dreifaltigkeit gerne erinnern?
Es gibt sehr viele Begebenheiten, ich erinnere mich altersgemäß nicht mehr an alles. Aber weil wir gerade von der Kirchenrenovierung gesprochen haben, erzähle ich eine Geschichte, die eigentlich etwas makaber ist. Ich weiß gar nicht, ja, ich erzähle es. Die Kirchenverwaltung und ein paar andere haben uns versammelt in der Kirche, die im neuen Glanz erstrahlt ist nach der Renovierung, alles war fertig. Und da sahen wir plötzlich in der Kirche eine Taube herumfliegen. Ganz oben setzt sich immer wieder auf die Säulengesimse. Und da war jetzt schon die Frage, wie bringen wir die Taube wieder aus der Kirche heraus? Durch die kleinen Fenster wird sie nicht rausfliegen und unten zum Haupteingang kommt sie auch nicht, die bleibt immer oben. Sebastian Hildner, ein Kirchenverwaltungsmitglied, ging nach Hause, holte ein Luftgewehr. Er zielte, der erste Schuss ging daneben, aber der zweite traf und die Taube flog zu Boden. Also das ist eine Geschichte, die passiert ist, aber leider nicht sehr erfreulich.
Aber das ist eine Geschichte, die, glaube ich,
Vielleicht im Zusammenhang mit Bischof Hirmer eine etwas erfreulichere Geschichte, die ich schon öfter erzählt habe. Bischof Hirmer war Missionar und mit 65 Jahren kam er nach Amberg und ist da längere Zeit geblieben, wohnte bei seiner Schwester Ilse. Und ich fragte ihn einmal, wie geht es denn bei dir weiter? Und er sagte, entweder werde ich Pfarrer von Pursruck oder Bischof von Unktata. Ich war überrascht, er wusste aber, dass er einer der Kandidaten in Rom war für das Bischofsamt in Unktata. Und bald darauf kam die Nachricht, Oswald Hirmer wird Bischof von Unktata. Und hocherfreut ging er dann wieder zurück in seine südafrikanische Heimat als Bischof.
Ja, diesen Dr. Bischof Oswald Hirmer durfte ich auch kennenlernen. Ja. Es war wirklich ein besonderer Mensch, würde ich sagen. Und ich glaube, man kann das eigentlich gar nicht
wissen. Der gehört zur Dreifaltigkeit dazu.
Ja, ja. Also jeder, der ihn gekannt hat, weiß, wie herzlich, es war einfach wirklich ein ganz besonderer Mensch. Ja, jetzt sind Sie eigentlich schon einige Jahre im Ruhestand. Aber wie wir alle wissen, ist es kein Ruhestand. Sie werden überall gebraucht, wo Sie angefragt werden. Sie sind ständig irgendwo unterwegs. Wie verbringen Sie Ihren Ruhestand?
Ja, eigentlich schon ruhig. Ich bin privat sehr unterwegs, das ist richtig. Ich werde nicht überall gebraucht. Ich freue mich, wenn ich gebraucht werde. Das IR in Reichweite stimmt. Wenn ich gebraucht werde, sage ich meistens gerne zu. Ganz besonders freut es mich jedes Mal, wenn ich in Paulsdorf zelebrieren darf, in dieser schönen Kirche, mit der Gemeinde dort. Das ist immer ein sehr erfreuliches Erlebnis für mich.
Ja, für uns Paulsdorfer ist es immer was Besonderes. Ich kann jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn wir Sitzungen haben und es ist so, dass ausnahmsweise mal niemand aus Dreifaltigkeit Zeit hat, weil einfach verschiedene andere Veranstaltungen sind oder weil Urlaub ist. Und dann heißt es immer, ja, fragen Sie mal beim Pfarrer Todt nach. Und jedes Mal, wenn ich das mache, kriege ich sofort eine Zusage, ausgenommen, er ist schon wieder woanders unterwegs und wird woanders gebraucht. Und ansonsten, er ist immer für uns da und uns Paulsdorfer freut es wirklich immer sehr.
Wenn sehr gerne, auch in Zukunft, immer wieder mal.
Sehr schön. Ja, jetzt ist es so, zum Ende unseres Podcasts ist es so, dass wir für jeden Gast bitten, dass er einen besonderen Gegenstand mitbringt, der ihm besonders wichtig ist, der ihn im Leben begleitet hat oder der ihm etwas Besonderes bedeutet. Jetzt ist die Frage, was haben Sie mitgebracht und warum?
Ja, vielleicht schon überraschend, ich habe einen Porzellankopf aus Selb mitgebracht. Firma Hutschleuter hat die damals hergestellt. Also eine Verbindung zu meiner ehemaligen Pfarrei in Selb. Und sie stellt den ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland dar, Konrad Adenauer. Adenauer 1949 bis 1963 Bundeskanzler. In meinem Alter war der noch aktiver Bundeskanzler. Er hat Europa zusammengeführt. Er hat den Westen geeint. Er hat die soziale Marktwirtschaft eingeführt, zusammen mit seinem Minister Erhard. Er hat den aggressiven Kommunismus bekämpft. Adenauer und später auch Franz Josef Strauß haben mich politisiert, dass ich mich für Politik interessiere. Ich bin kein Parteipolitiker und ich achte jede Partei und jeden, der irgendwo da Mitglied ist. Aber ich bin, da oute ich mich jetzt, Dauerwähler der CSU, das geht auf Adenauer und Franz Josef Strauß zurück.
Ja, sehr interessant. Vielen Dank, dass Sie das mitgebracht haben und uns daran teilhaben lassen. Ja, zum Schluss hätte ich nur noch zwei Fragen. Zum einen, was wünschen Sie der Pfarrei Heilig Dreifaltigkeit? jetzt zum 100-jährigen Jubiläum? Und die zweite Frage, was wünschen Sie der Kirche generell für die Zukunft?
Der Pfarrei Dreifaltigkeit wünsche ich, dass eigentlich so gut weitergeht wie bisher. Es gibt ja den Pfarrerwechsel dann ab September, dass auch dann im Pfarrer Gradl verabschiedet worden ist, mit dem neuen Pfarrer Edelbacher gut weitergeht. Der Pfarrei und auch der Kirche insgesamt wünsche ich, dass sie eine offene Gemeinschaft ist, dass sie für die Menschen da ist. Papst Franziskus gibt den Weg vor, wie die Kirche sich entwickeln soll. Da können wir uns anschließen. Er sagt, sie sollten mehr an die Ränder gehen. Da gibt es viele Möglichkeiten und Notwendigkeiten. Für mich wäre wichtig, dass wir in der Kirche selbstbewusst sind. Es heißt immer Kirchenaustritte, weniger Kirchenbesucher. Aber unser christlicher Glaube sollten wir uns selbstbewusst machen und den dürfen wir ruhig auch darstellen und froh sein darüber. Was ich wünschen würde, dass zwischen der sogenannten Hierarchie und den sogenannten Laien, dass da auf Augenhöhe miteinander umgegangen wird und nicht da von oben herab eventuell alles entschieden wird. Aber da hat sich ja seit dem Konzil und insgesamt schon auch sehr viel verändert. Ich wünsche allen Gottes Segen, den Segen des dreifaltigen Gottes. Und das wird dann eine gute Zukunft werden.
Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, besser kann man das Gespräch nicht beenden als mit dem Segen Gottes. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für das interessante Gespräch. Wie gesagt, ich kenne Sie schon viele Jahre, aber es war auch für mich vieles Neue dabei. Und nochmals vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview. Und herzlichen Dank allen Zuhörern und Zuhörern fürs Dabeisein. Vielen Dank, auf Wiederhören.
Anmerkung der Redaktion. Im Nachgang zum Interview hat uns Pfarrer Todt gebeten, an zwei Stellen eine Berichtigung zu machen. Der Architekt des Pfarrheims war Herr Brummer, nicht wie im Gespräch erwähnt Herr Dittmann. Der Architekt Dittmann hat die Kirchenrenovierung geleitet. Und bei der Geschichte mit der Taube war der Inhaber der Taube Herr Hipfner, nicht Herr Hildner. Herzlichen Dank. Thank you.